provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
Herzlich willkommen bei Provisorisch Legal. Ich bin Lydia, freie Journalistin und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Drogen, Rausch, Medikation, Substitution, Drogenpolitik und Forschung an Substanzen. Heute wird es um Depression, Antidepressiva und Motivation gehen. Über Antidepressiva spalten sich ja die Geister. Einerseits wurde die Serotonin-Hypothese, auf dessen Grundlage Antidepressiva entwickelt wurden, nie bestätigt. Andererseits kann im klinischen Alltag bei vielen Patienten sehr wohl eine Wirkung festgestellt werden. All das bespreche ich mit Professor Dr. Nils Krömer. Er ist Leiter des Neuromed Labs und Professor für medizinische Psychologie an der Universität Bonn. Außerdem leitet er seit 2017 eine Arbeitsgruppe im Bereich translationale Psychiatrie an der Universität Tübingen, die sowohl an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie als auch an der medizinischen Fakultät angesiedelt ist. Seit 2023 wirkt er zusätzlich am neu entstehenden Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit in Tübingen mit. Seine Forschung konzentriert sich auf die neurowissenschaftlichen Grundlagen von Motivation, Handlungen und Verlangen mit dem Ziel, innovative Therapieansätze zu entwickeln, die künftig dabei helfen können, verminderte Motivation wiederherzustellen. Guten Tag, Herr Krömer.
Hallo, freut mich sehr.
Bevor wir so über Antidepressiva und alternative Verfahren sprechen, müssen wir zunächst über Depressionen sprechen. Wie kam es denn zu dem Begriff, den wir heute von Depressionen haben?
Also Depressionen sind jetzt eigentlich schon lange Zeit auch bekannt. Dieser Begriff der Depression, der drückt eigentlich diesen gedrückten Zustand aus, den man in der Regel auch relativ einfach von außen feststellen kann, gerade bei schwerkranken Betroffenen. Erkennt man, dass nicht nur häufig die Stimmung gedrückt ist, sondern dass auch andere Funktionen, die für uns ganz normal sind, in gewisser Weise gedämpft sind. Und das hat zum Beispiel etwas mit der motorischen Funktion zu tun. Also man hat den Eindruck, dass selbst Bewegungsabläufe langsamer sind. Es scheint einem alles schwerer zu fallen. Auch die kognitiven Funktionen, das Denken ist mitunter in der Funktionsfähigkeit eingeschränkt, sodass man diesen Zustand eigentlich als eine Art gedrückten und gedämpften Zustand auch immer schon beschrieben hat. Die klinische Fassung der Depression hat sich insofern weiterentwickelt, dass es natürlich inzwischen standardisierte Diagnosekriterien auch gibt, die angelegt werden, die auch immer mal wieder revidiert werden. Die Kernidee, dass eine Depression dadurch gekennzeichnet ist, dass man unter einer stark gedrückten Stimmung leidet und unter einem Beluss des Belohnungsempfindens oder der Motivation, die ist allerdings schon relativ lange eigentlich auch etabliert. Meistens geht es noch um weitere Symptome, die auch mit der Depressionserkrankung einhergehen und wie die dann mit einfließen sollen. Eigentlich auch, ab wann man dann die Diagnose einer Depression stellen sollte, was jetzt vielleicht noch keine Depression ist, was kulturell angepasste Trauerreaktionen zum Beispiel auch sind oder wie man da eine saubere Abgrenzung machen kann. Das ist eher was, was immer noch diskutiert wird. Aber gerade diese schwerkranken, depressiven Patienten, die hat es schon immer gegeben. Ja, das ist auch eine Erkenntnis eigentlich, dass sich vielleicht diese schwere Symptomkonstellation so ein bisschen qualitativ durchaus unterscheidet von dem, was wir mal als vielleicht eine leichte emotionale, depressive Verstimmung auch im Alltag erleben können. Ja, also da sind schon Unterschiede in den Mechanismen und auch im Schweregrad, die wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Prozessen im Gehirn einhergehen.
Das wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage. Gibt es denn so eine Art Biologie der Depression? Also kann man das irgendwie sehen?
Ja, man kann es irgendwie sehen. Die größte Schwierigkeit mit der Depressionserkrankung ist, dass wir relativ viele Möglichkeiten haben, über Kombinationen von Symptomen dann zur Diagnose zu kommen. Das bedeutet praktisch, dass wenn man das ausrechnet, es ganz viele verschiedene Symptomkonstellationen auch geben kann, wann wir von einer Depression sprechen. Nicht all diese Symptomkombinationen, die theoretisch möglich wären, um eine Diagnose zu stellen, sind auch gleich wahrscheinlich. Es gibt auch gewisse Zusammenhänge zwischen Symptomen, die treten ja nicht isoliert auch auf und die hängen wahrscheinlich auch durch Prozesse im Gehirn oder im Körper miteinander zusammen. Aber ich glaube, dass wir eigentlich jetzt als Fazit aus den letzten Jahrzehnten der Forschung ziehen können, dass es nicht diese eine biologische Ursache für eine Depression gibt. Das ist vielleicht etwas ernüchternd, aber gleichzeitig nicht so überraschend, wenn wir auf diese Symptomebenen schauen, dass eine Depression auch über Betroffene hinweg sich nicht gleich anfühlen muss. Ja, und da geht es nicht nur um den Schweregrad, sondern auch welche Symptome welchen Stellenwert haben. Und aus meiner Sicht, aus der Perspektive der Forschung, ruft das auch die Frage auf, ob das überhaupt realistisch ist, dass wir einen Behandlungsansatz identifizieren können, der allen Patienten helfen sollte. Ich denke, daraus ergibt sich auch die Kontroverse im Feld, dass mitunter noch die Idee vorherrschend ist, dass Depression als Indikation auch immer mit einer einheitlichen Therapie idealerweise einhergehen sollte, wobei das aus meiner Sicht nicht realistisch ist. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, wie das Gehirn auch in der Funktion gestört werden kann, die sich als Depression ausdrücken, weil das vermutlich auch einfach ein Hinweis an uns ist, etwas zu unternehmen oder zu warten, bis es sich gebessert hat. Und das ist nicht unbedingt auf den Auslöser bezogen, ja, also woran das jetzt liegt, ob es mit einer Entzündung vielleicht einhergeht, ob das mit einer Trauerreaktion einhergeht oder mit einer traumatischen Erfahrung. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch sinnvoller, stärker die Ursachen einer Depressionserkrankung in den Fokus zu nehmen, um dann zu überlegen, einerseits, wie kann man den biologischen Mechanismus enger beschreiben und wie kann man darauf basierend dann auch gezielter Intervention, sei es jetzt pharmakologischer Intervention oder auch andere Hirnstimulationsverfahren, wie kann man die auf diesen Mechanismus aufsetzen?
Immer wieder lese ich und höre ich und vor allem auch in den sozialen Medien hat ja Depression auch eine sehr große Aufmerksamkeit in den letzten Jahren gewonnen. Und immer wieder lese ich dann auch so, dass es wichtig, also dass Depression eine Krankheit ist, wie ein Beinbruch auch eine Krankheit ist. Und da frage ich mich, stimmt das eigentlich wirklich? Weil bei einem Beinbruch kann ich ja genau sagen, was die Ursache war. Und dann weiß ich auch, wie ich den behandeln muss. Also ist dieser Ansatz eigentlich wirklich zielführend? Also wenn man das so sehr auf diesen Krankheitsbegriff bringt, dann impliziert das ja auch irgendwie, es gibt eine Medikation, die man dagegen nehmen kann.
Ich denke, es ist eher eine positive Entwicklung, dass wir heute darauf hindrängen, dass wir eine Depression im Vergleich zu einem Beinbruch auch sehen sollten. Das kann man natürlich auch zweischneidig interpretieren. Gerade Betroffene mit psychischen Erkrankungen haben lange Zeit darauf hingedrängt, dass diese Art von Erkrankung ernst genommen wird von ärztlicher Seite, was die Behandlung angeht. Aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene, das ist halt nicht einfach nur ein Motivationsverlust, der in der eigenen Kontrolle liegt. Also, dass man jetzt nicht einfach nur sich nicht morgens aufraffen kann und dass das ist, was jeder auch fühlt, wenn er sich jetzt irgendwie für seinen Alltag motivieren muss, dass das ein qualitativ unterschiedlicher Zustand ist, der in der Regel auch Hilfe, Unterstützung von außen bedarf, damit es zu einer deutlichen Besserung auch kommt. Ich denke, wir müssen in gewisser Weise berücksichtigen, dass die organische Ursache bei einem Beinbruch jetzt auch deutlich offensichtlicher ist als bei allem, was wir den psychischen Erkrankungen zuordnen. Wir wussten lange Zeit auch nicht, was die genauen Mechanismen sind bei neurologischen Erkrankungen, weil wir nicht die Möglichkeiten hatten, in das Gehirn zu schauen, ohne invasiv auf das Gehirn einzuwirken. Also zum Beispiel den Schädel zu öffnen und dann mit Elektroden das Gehirn auch zu beeinflussen. Heute haben wir wesentlich mehr Möglichkeiten, die Funktion des Gehirns sichtbar zu machen oder auch es nicht invasiv zu beeinflussen und dann die Veränderungen zu beobachten. Ich denke, das hat uns schon dabei geholfen, besser einzugrenzen, wie Störungen sich auch über veränderte Funktionen im Gehirn ausdrücken. Das heißt natürlich nicht, dass wir heute schon genau verstanden haben, wie es dazu kommt, aber es gibt komplexere Erkrankungen und dazu gehören die psychischen Störungen, die sich nicht so einfach auf eine Fehlfunktion dann auch zurückführen lassen. Und ich denke, das sollte uns deswegen nicht zurückhalten, nach den Ursachen zu suchen. Gleichzeitig möchte ich auch klar machen, dass wir, glaube ich, nicht davon ausgehen sollten, dass jede Depressionserkrankung unbedingt nur biologische Ursachen auch haben muss. Ja, es gibt genauso soziale Aspekte, die wichtig sind. Es gibt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, die Auftretenswahrscheinlichkeit von Depressionen durch soziale Faktoren deutlich zu beeinflussen. Ich glaube nicht, dass sich diese beiden Perspektiven irgendwie ausschließen. Das ist manchmal die Tendenz dann zu sagen, wenn es jetzt biologisch verursacht ist, sind dann die sozialen Faktoren nicht so relevant, aber auch soziale Faktoren wirken auf unsere Funktion des Körpers, der Psyche ein und sollten genauso mit berücksichtigt werden in einem Modell, weswegen die Person eigentlich sich nicht mehr selbst aus dieser Situation helfen kann, ja. Aus meiner Sicht ist es dann schon wesentlich, dass wir die Unterscheidung machen zwischen diesen, ja, kurzzeitigen Stimmungsveränderungen, die noch normal sind, und denen, die die Diagnosekriterien für eine Depression erfüllen, weil ich da schon darauf hingewiesen habe, dass man da eigentlich weiß, dass man extern auch was unternehmen muss, um eine Besserung herbeizuführen. Das sind häufig Erkrankungen, die auch wiederkehrend sind, selbst wenn einem zwischendurch besser geht. Deswegen wäre es jetzt illusorisch, davon auszugehen, dass, wenn wir den Krankheitsbegriff nicht verwenden, dass wir damit das Problem an sich auch aus der Welt schaffen würden. Das hat schon immer gegeben. Das ist jetzt auch nichts, was mit der modernen Gesellschaft zusammenhängt. Und das ist einfach was, was zu unserem Dasein als Mensch mit dazugehört, dass es diese Erkrankungen auch gibt.
Wie macht man die Einteilung oder wie, also wie ist da gerade das Verfahren? Weil auch depressive emotionale Verstimmungen im Laufe des Lebens ja auch wiederkehren und auch immer wieder Teil des Lebens sind.
Ja, es gibt gewisse Kriterien, die angelegt werden, um zu sagen, das ist jetzt ein klinisch bedeutsames Ausmaß einer Depressionserkrankung. Und dazu gehört es halt, dass man über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen auch praktisch täglich die Symptome in einem Schweregrad erlebt, die mit einer deutlichen Einschränkung im Alltag einhergehen. Ja, das Ganze sollte jetzt auch nicht einfach nur dadurch erklärt werden, dass es zum Beispiel eine akute Trauerreaktion ist, sondern sollte über das hinausgehen, was da zum Beispiel auch eine angemessene Reaktion auf einen Trauerfall oder sowas wäre. Manchmal ist es vielleicht schwer, jetzt zu sagen, wann sprechen wir denn von einem klinisch bedeutsamen Ausmaß, aber das ist eigentlich schon auch von der Diagnosestellung her immer wichtig mit zu berücksichtigen. Ist das jetzt eine Person, die Schwierigkeiten hat, ganz basalen Aspekten im Alltag noch nachzugehen, sind praktisch wesentliche Funktionen, die zu unserem Leben und Zusammenleben gehören, dadurch so eingeschränkt, dass die Lebensqualität auch substanziell eingeschränkt ist oder auch die Funktionsfähigkeit, was jetzt zum Beispiel Arbeitsfähigkeit angeht. Wenn man jetzt ein paar Tage am Stück traurig ist, dann erfüllt das halt noch nicht die Depressionskriterien. Wenn diese Bestimmung auch nicht so stark ausgeprägt ist, dann gibt es mitunter noch andere Diagnosestellungen als jetzt die Major Depressive Disorder zum Beispiel auch, um diese Unterschiedlichkeit auch der Verläufe zu berücksichtigen.
Die
Man muss
Major,
das.
Depression Disorder ist quasi das, was wir als die, also was ist das?
Also die Major Depressive Disorder, das ist eigentlich das, was wir so als Kerndiagnose der Depression auch ansehen. Ja, es gibt zum Beispiel auch depressive Episoden im Rahmen einer bipolaren Depressionserkrankung. Da hat man dann Ausschläge von Manie und dann diese depressiven Phasen. Es gibt auch dysthyme Störungen, wo der Affekt dauerhaft etwas gedämpft ist und reduziert ist, aber das nicht so stark ausgeprägt ist, wie das jetzt bei einer Depression im Sinne der Major Depressive Disorder auch der Fall wäre. Das nutzen wir eigentlich immer so als Kern der Depressionserkrankung. Ja, und dann muss eins von zwei sogenannten Kardinalsymptomen auch gegeben sein. Das ist die gedrückte Stimmung, die depressive Stimmung. Und Anhedonie ist dabei definiert als Verlust von Freude oder auch Motivation, gewissen belohnenden Aktivitäten nachzugehen. Und dann gibt es noch eine Reihe von weiteren Faktoren, zum Beispiel Veränderungen im Appetit und im Körpergewicht, diese Veränderungen in der Bewegung, die ich eingangs angesprochen habe, dass man das Gefühl hat, es gibt auch Einschränkungen in der Geschwindigkeit von bestimmten Bewegungen oder auch in dem Einheitsgrad von Bewegungen vielleicht. Es gibt das Gefühl von Fatigue nach Anstrengungen. Das heißt, dass man dann nicht nur erschöpft ist, sondern überproportional erschöpft ist und längere Ruhephasen benötigt, nachdem man sich angestrengt hat. Es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Symptomen, die noch häufiger mit schweren Depressionen dann auch einhergehen. Dazu gehören weitere somatische Symptome, Verdauungsbeschwerden etc. Das macht es halt auch mitunter schwieriger, die Depression zu behandeln, wenn man nicht gleichzeitig auch bedenkt, welche Symptome jetzt genau ausgeprägt sind.
Jetzt sind wir schon ein bisschen bei der Behandlung von Depressionen und damit eigentlich dann auch schon bei den Antidepressiva. Vielleicht können Sie uns einmal erzählen, wie es zur Entwicklung von Antidepressiva gekommen ist und wie sie funktionieren.
Eigentlich konnte man da eine Reihe von Zufällen auch nutzen, um die Antidepressiva in die Anwendung zu bringen. Und zwar hatte man in den 60er Jahren bei der Entwicklung eines Medikaments gegen Tuberkulose beobachtet, dass diese Substanzen bei einigen Betroffenen zu einer deutlichen Steigerung der Motivation und der Stimmung auch geführt haben. Man hat dann auch aufsetzend auf diese Beobachtung, die sich erst über eine Zeit der Anwendung dann auch bei den Betroffenen herauskristallisiert hat, angefangen, näher den Mechanismus zu untersuchen. Das waren sogenannte MAO-Inhibitoren. Da geht es um Monoaminoxidase. Und Monoamine ist praktisch alles das, was die gängigen Antidepressiva auch versuchen zu beeinflussen. Das ist auch heute noch so. Dazu gehört Serotonin, dazu gehört aber auch Dopamin und Noradrenalin oder Norepinephrin auch genannt. Was diese MAO-Inhibitoren machen, ist, dass sie praktisch den Abbau von den ausgeschütteten Neurotransmittern auch verlangsamen. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass wenn man diesen Abbau verlangsamt, dann sind diese Neurotransmitter im Gehirn länger wirksam. Daraus hat sich dann auch die Idee ergeben, dass man vielleicht die Wiederaufnahme von diesen Neurotransmittern, die sonst passieren würde, also man hat dann irgendein Event im Gehirn, also irgendwas passiert und da werden Signale übertragen, dann werden Neurotransmitter ausgeschüttet. Die binden dann an die sogenannte Postsynapse auch, ja, und sorgen für Signalübertragung. Das, was dann noch im synaptischen Spalt ist, das wird dann auch über Transporter wieder aufgenommen. Wenn man das jetzt blockiert, dann ist das in gewisser Weise auch vergleichbar zu einer Erhöhung von der Wirksamkeit von den ausgeschütteten monoaminergen Neurotransmittern. So dass diese Idee der Antidepressiva, die auch heute jetzt noch häufig eingesetzt werden, schon andockt an diese ganz frühen Arbeiten aus den 60er Jahren. Eigentlich alles, was jetzt heute als etablierte Antidepressiva gilt, die jetzt routinemäßig verschrieben werden, haben einen Wirkmechanismus, der die Verfügbarkeit von diesen Neurotransmittern im synaptischen Spalt erhöht. Und es gibt dadurch eine ganze Palette jetzt eigentlich an Medikamenten, die zugelassen wurden, die dann, das kann man sich jetzt vielleicht auch vorstellen, mitunter stärker auf Serotonin wirken sollen, Noradrenalin wirken sollen oder Dopamin. Das gibt es in allen möglichen Kombinationen. Dadurch gibt es natürlich auch auf der einen Seite relativ viele Möglichkeiten, bestimmte Substanzen einzusetzen und auf der anderen Seite auch eine relativ große Heterogenität, wenn man so dann auf die Studienergebnisse schaut und die Anwendung. Man muss dann versuchen, aus diesen klinischen Studien herauszulesen, welche Präparate vielleicht das beste Profil von primärer Wirkung auf die Depression haben, versus auch Nebenwirkungen. Und es gibt eine ganze Reihe von Nebenwirkungen auch, die bekannt sind für diese Substanzen und die dann teilweise dazu geführt haben, dass, obwohl sie nicht als Antidepressiva entwickelt wurden, sie für die ursprünglichen Indikationen auch gar nicht mehr eingesetzt werden sollten, weil zum Beispiel die Nebenwirkungen über die Zeit zu belastend auch waren. Ja. Da geht es mitunter dann auch um die Dosis, wie sie eingesetzt werden, in welchem Wirkungsbereich hat man zum Beispiel eher eine antidepressive Wirkung. Dadurch ergibt sich schon eine relativ große Komplexität einfach auch in der erfolgreichen Pharmakotherapie. Das heißt, es ist jetzt auch zu einfach zu sagen, diese Substanzen wirken oder wirken nicht allgemein. Es ist schon so, dass man relativ gut sagen kann, was die pharmakologische Wirkung akut ist und in welchem Dosisbereich man die antidepressiven Effekte auch beobachten kann. Aber gerade diese Übersetzung von der akuten pharmakologischen Wirkung zu dem, was den antidepressiven Effekt dann im Kern ausmacht, die ist nicht so einfach, ja, weil da kommen verschiedene Faktoren zusammen, weswegen es mitunter schwer ist zu sagen, an welchen Neurotransmittern hängt es und ist es die direkte pharmakologische Wirkung oder ist es dann, was im Anschluss an dem Beginn der pharmakologischen Behandlung im Gehirn eigentlich an Anpassungsprozessen passiert.
Wenn man etwas nimmt, passiert ja sofort etwas, aber Antidepressiva wirken ja oft erst nach ein paar Wochen. Wie lässt sich das erklären?
Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Es ist natürlich schon erstmal so ein bisschen paradox und auch für Betroffene mitunter gar nicht so einfach zu verstehen, warum man jetzt da ein Medikament nimmt, was antidepressiv wirken soll, aber was am Anfang keine erkennbare antidepressive Wirkung erstmal auch hat. Es gibt auch ein paar Antidepressiva, wo zeitversetzte Wirkungen mitunter auch kritisch sein können. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, es sind schwerkranke Patienten, die leiden unter einer Antriebslosigkeit und einer gedrückten, depressiven Stimmung. Jetzt nehmen wir ein Medikament, was als erstes die Antriebslosigkeit bessert. Ja, die depressive Symptomatik, die ist aber nicht verbessert zu diesem Zeitpunkt. Was man da beobachtet hat mit dieser Art von Substanzen, ist, dass es dann auch zu einer Erhöhung des Suizidrisikos kommen kann, weil man ist ja immer noch traurig, aber man hat das Gefühl, dass man jetzt eher wieder handeln kann. Ja, und das ist natürlich auch was, was man bei der Behandlung und dem Einsatz von bestimmten Substanzen dann berücksichtigen muss, ja, dass man nicht eigentlich auch durch diese zeitverzögerte Wirkung auf bestimmte Symptome dann noch zusätzlich Probleme erzeugt. Das deutet aber auch einfach darauf hin, dass was angestoßen wird durch diese Substanzen etwas ist, was über die akute pharmakologische Wirkung vielleicht hinausgeht. Und das kann man sich so erklären, dass wir wissen, dass das Gehirn sehr anpassungsfähig ist. Ja? Das heißt, wir können vielleicht auch mal ein Beispiel im Zusammenhang mit Substanzgebrauch nehmen. Ja? Wir wissen, dass wenn Personen anfangen zu rauchen, dann hat man in der Regel hauptsächlich eine aversive Reaktion gegenüber Nikotin auch. Und die Dosis ist sehr hoch. Es reicht bereits eigentlich der Zug ein paar Mal an einer Zigarette, um dafür zu sorgen, dass die natürlich im Gehirn vorkommenden nikotinergen Acetylcholinrezeptoren vollständig besetzt sind. Ja, das heißt, diese Wirkung, diese pharmakologische Wirkung von einer Zigarette ist so potent, dass wir eigentlich überdosieren am Anfang, sehr schnell. Was das Gehirn dann macht, wenn wir häufiger rauchen und über diesen aversiven Punkt hinausgehen, ist, es gibt eine Anpassungsreaktion, es werden auch neue Rezeptoren gebildet, um mit diesem neuen Zustand umzugehen, dass viel mehr Acetylcholin ausgeschüttet wird und dann auch an diese Rezeptoren binden soll. Was man dann halt aus dieser Beobachtung auch sich erklären konnte, ist, dass es so etwas wie ein Suchtgedächtnis gibt. Ja, das heißt, wenn ich lange Zeit eine Substanz gebrauche, dann muss ich eine höhere Dosis verwenden, um den gleichen Effekt zu erzeugen. Und wenn ich dann diese Substanz absetze, dann hat man in der Regel auch Craving, ja, weil dann ist diese Balance, die sich jetzt neu im Gehirn gebildet hat, wieder gestört, weil zu wenig an Ausschüttungen, an körpereigener Ausschüttung jetzt die Funktionsfähigkeit dieses neuen angepassten Systems sicherstellt. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das bei dieser Veränderung der monoaminergen Ausschüttung ähnliche Prozesse auch sind. Ja, das heißt, ich blockiere jetzt vielleicht die Wiederaufnahme von den ausgeschütteten monoaminergen Neurotransmittern, also zum Beispiel Serotonin. Und was dann passiert ist, jetzt ist länger Serotonin verfügbar im synaptischen Spalt und kann damit länger auch theoretisch Signale beeinflussen. Wenn die Bandbreite dann nicht mehr ausreicht, dann werden vielleicht auch neue Synapsen gebildet, um diesen Zustand besser verarbeiten zu können. Wir gehen davon aus, dass auch diese neuroplastischen Effekte von Substanzen einen Gutteil dazu beitragen können, dass diese akute Wirkung in längerfristige therapeutische Effekte übersetzt werden. Es gibt allerdings auch noch andere Ideen, weswegen das wirksam sein kann. Das bezieht sich dann mitunter auf Interaktionen auch mit körpereigenen Signalen, die verändert werden können. Es gibt Entzündungsprozesse, die vielleicht auch beeinflusst werden von Antidepressiva. Gerade bei einem Teil der Patienten könnte das auch eine Depression begünstigen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass das Gehirn in einer Art Fehlfunktion gefangen ist. So ähnlich wie ein Computer, ja, der lange gelaufen ist, wo irgendwelche Updates nötig sind und man muss so eine Art Reset machen. Den Computer neu starten und jetzt eine Art von Update auch installieren. Und man kommt eigentlich nicht aus dem Alltag in diese neue Konstellation. Und da kann auch ein externer Reiz helfen, wie zum Beispiel die Gabe von einem Medikament oder auch die Idee von gewissen Hirnstimulationsanwendungen, die dann antidepressiv wirken, ist, dass sie vielleicht diesen gefangenen, suboptimalen Zustand des Gehirns helfen, in einen neuen, besseren Zustand zu überführen. Und das kann dann vielleicht auch eher über die Zeit passieren, weil es graduelle Veränderungen dann auch gibt in der, ja, Konfigurationswahrscheinlichkeit des Gehirns. Das ist so ein bisschen abstrakt, aber man muss sich das ja so vorstellen, dass das wirklich wahnsinnig viele Neuronen im Gehirn sind, die miteinander kommunizieren. Und eigentlich ist es aus meiner Sicht überraschend, dass das in den meisten Fällen relativ gut funktioniert, ja, dass diese Funktionsweise eigentlich schon recht gut sichergestellt ist, auch sehr effizient sichergestellt ist. Es gibt dazu auch Ideen, dass das eigentlich daran liegt, dass unser Gehirn so konfiguriert ist, dass es relativ nah an so einem kritischen Zustand ist. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, was das Gleichgewicht gefährdet, dann kann halt auch eine Erkrankung zutage treten, weil dann dieses fragile Gleichgewicht nicht mehr gewährleistet ist. Und das kann man vielleicht wieder versuchen herzustellen. Dann kann man vielleicht sogar so weit gehen, dass es gar nicht so entscheidend ist, welchen Neurotransmitter man da beeinflusst. Ja, und das ist auch so eine Beobachtung, dass eigentlich eher die weniger spezifischen Medikamente gut gegen die Depressionserkrankung helfen und die sehr spezifischen, zum Beispiel nur an bestimmten serotoninären Rezeptor wirkenden Medikamente gar nicht so erfolgreich waren in den klinischen Prüfungen.
Es gab 2008 ja diese Studie, die geguckt hat, wie wirksam sind eigentlich Antidepressiva im Vergleich zu Placebos oder auch anderen Verfahren. Jetzt ist es aber auch schon, also diese Studie wird immer wieder zitiert. Jetzt ist es natürlich auch schon fast 20 Jahre her und ich frage mich, ist denn diese Studie denn noch aktuell?
Also es gab eine ganze Reihe von Studien, wo die Wirksamkeit von gängigen Antidepressiva getestet wurde. Es gab auch da einflussreichere Studien, zum Beispiel, wenn es jetzt um den Einsatz von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern geht, also SSRIs, das ist eigentlich das Mittel der Wahl aktuell, die das nicht nur in einem kontrollierten Setting dann angeschaut haben, sondern auch in einem realistischeren klinischen Setting, wo man aus der Erfahrung auch weiß, auch im Zusammenhang mit der Behandlung von klassischen körperlichen Erkrankungen, dass man häufig weniger klare Effekte dann hat, wenn sie in der Praxis eingesetzt werden, als in klinischen Studien. Da muss man eigentlich schon sagen, dass der Konsens ist, dass antidepressive Medikamente besser wirken als ein Placebo, ja. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Patient davon profitiert, ja, sondern es ist so, dass sie im Mittel besser wirken als ein Placebo. Und die mittlere Effektstärke, die ist jetzt nicht so riesig. Ja. Und das führt manchmal dazu, dass man dann sagt, aber wenn die jetzt nicht so groß ist, rechtfertigt es dann, dass man so häufig diese Medikation einsetzt. Da muss man aber sagen, das sind mitunter unfaire Vergleiche auch, die dann auch instrumentalisiert werden, wenn man sich jetzt mal andere Substanzen anschaut. Ibuprofen zur Schmerzbehandlung im Vergleich zu einem Placebo. Da stellt man fest, dass diese Effektgrößen gar nicht so viel höher sind. Es gibt aber jetzt eigentlich keine richtige Kontroverse darüber, dass Ibuprofen auch die Schmerzen lindern kann. Nur ein Teil der schmerzlindernden Wirkung von Ibuprofen ist halt auch, dass wir das Medikament einnehmen und erwarten, dass es uns hilft. Und das ist die Differenz, die wir natürlich bei klinischen Zulassungsstudien immer anschauen. Und ein Gutteil der antidepressiven Wirkung ist auch die Erwartung, dass dieses Medikament uns jetzt helfen wird. Es muss nur auch substanziell darüber hinausgehen, dass wir es als ein wirksames Medikament ansehen, aber auch dieser Teil, der Placebo-Effekt einer Substanz, ist Teil der praktischen Effektivität. Wenn man sich jetzt einfach vorstellt, dass man zum Arzt geht und davon ausgeht, dass man ein wirksames Medikament bekommt, dann ist es halt die pharmakologische Wirkung im Vergleich zu einem Placebo plus der Placebo-Effekt auch dieser Behandlung. Und das ist gar kein so kleiner Teil bei vielen psychischen Erkrankungen. Wenn man verschiedene Studien anschaut, verschiedene Placebos anschaut, dann gibt es Behandlungsansätze, die haben einen sehr hohen Anteil an Placebo-Effekt.
Die Kontroverse ist natürlich dann bei Antidepressiva rechtfertigt es die Nebenwirkungen, die man unter Umständen eingeht, weil die können ja unter Umständen wirklich sehr stark sein.
Ich denke, das ist dann wieder eine etwas andere Frage auch. Zum Beispiel auch, sollte man es jetzt als Dauermedikation nehmen oder absetzen, wenn man eine Besserung erfahren hat? Auch da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Studien dazu, dass es leider halt nicht ganz so einfach ist, festzustellen, einerseits, welche Person sollte jetzt ein SSRI bekommen und wird davon profitieren? Das ist die erste Schwierigkeit. Wir wissen, dass etwa ein Drittel, vielleicht ein bisschen mehr als ein Drittel sogar, nicht substanziell von der Gabe eines SSRIs profitiert. Diese Gruppe der Patienten bekommt halt trotzdem das Medikament, weil wir nicht sagen können, wer zu dem ein Drittel gehört und wer zu den zwei Dritteln gehört, die davon profitieren. Wenn wir jetzt wüssten, welches Drittel das ist, dann müssten die das natürlich nicht bekommen. Und gleichzeitig, wenn jetzt SSRIs abgesetzt werden, wissen wir, dass es für viele Patienten dann nicht unbedingt dazu kommt, dass sich die Depression verschlechtert. Ja. Aber es gibt halt einen Teil der Patienten, die unter Absetzen der Medikation dann auch wieder sehr starke depressive Symptome entwickeln, die vielleicht sogar über das hinausgehen, was sie vorher in der depressiven Episode hatten.
Und das liegt dann auch
Und
an neuroplastischen Veränderungen.
ja, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar auch zu der Idee mit dem Suchtgedächtnis. Ja, also jetzt haben wir diese Anpassung im Gehirn. Jetzt hat sich das Gehirn daran gewöhnt, dass eigentlich immer mehr Serotonin auch verfügbar ist im synaptischen Spalt. Und jetzt setzt man dieses Medikament ab. Vielleicht wird es auch nicht ausgeschlichen, sondern man sagt sich, ich habe jetzt ein Jahr dieses Medikament genommen. Wer weiß, ob es überhaupt noch nötig ist. Ja, und dann setzt man das vielleicht auch auf eigene Faust ab. Und das kann halt auch dazu führen, dass man wieder so eine Phase hat, wo das Gehirn sich an einen neuen Normalzustand erst anpassen muss. Und all diese Übergangsphasen sind auch mit einem gewissen Risiko verbunden, dass es bei der jeweiligen Person dann auch zu ungewünschten, ja, Veränderungen in den Symptomen kommen kann. Und da sprechen wir jetzt weniger darüber, dass man vielleicht mal ein, zwei Wochen schlechter drauf ist als vorher, sondern man sollte bei dieser antidepressiven Medikation auch immer mitdenken, dass das mitunter schwerkranke Betroffene sind, auch die vorher schwer krank waren und wo dann zum Beispiel auch die Suizidalität wieder akut ein Thema werden kann. Und deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer mit der Einschätzung zu sagen, ja, wenn das den meisten Leuten dann nicht mehr hilft, sollten wir jetzt eigentlich darauf hindrängen, dass es fast alle Patienten absetzen. Dann braucht man ein entsprechendes Monitoring. Ja, um sicherzustellen, dass die Patienten, die es hätten nicht absetzen sollen, dann nicht auch vielleicht sich umbringen wollen. Ja. Und ich glaube, da sieht man manchmal so verschiedene Lager, die dann sagen, aber der Effekt ist ja gar nicht so groß im Mittel oder so. Aber da kommt es halt nicht drauf an. Wir wollen natürlich eigentlich möglichst viele Patienten haben, die eine starke Verbesserung erleben. Idealerweise dann auch nicht dauerhaft diese Medikation brauchen, solange wie wir nicht sagen können, wer das ist. Und wer es weiter einnehmen muss, ist es immer schwieriger dann zu sagen, dass es jetzt von allen abgesetzt werden sollte, routinemäßig. Die Nebenwirkung, das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt, auch wo mitunter manche Nebenwirkungen auch nicht so stark berücksichtigt werden. Der Verlust an sexueller Funktionsfähigkeit oder auch an Libido häufig nicht als relevantes Problem gesehen wird. Ja, weil man sagt, ja gut, aber insgesamt geht es ihnen ja vielleicht besser, ist das dann jetzt so ein entscheidender Faktor. Und für Betroffene ist das mitunter schon ein sehr belastender Faktor auch. Weiterer Punkt, der mitunter so ein bisschen belächelt wurde früher, ist, dass es auch zu einer substanziellen Gewichtszunahme kommen kann bei manchen Antidepressiva, bei anderen vielleicht auch zu einem Gewichtsverlust. Gerade die Gewichtszunahme ist etwas, was auch mit anderen körperlichen Begleiterscheinungen dann einhergehen kann, die vielleicht auch eher eine Depression langfristig begünstigen können. Stoffwechselveränderungen wissen wir, dass die auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, dass man dann unter einer Depression leidet, sodass man das auch nicht außer Acht lassen sollte, wenn es darum geht, das richtige Medikament für einen Patienten zu finden, ob sich das Gewicht verändert, ob die sexuelle Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist und dass man diese Symptome auch ernst nehmen soll. Ein weiteres Beispiel: gastrointestinale Symptome, also Verdauungsbeschwerden, ja, wird von vielen Patienten auch berichtet, gerade zu Beginn der Einnahme, und ist eines der wesentlichen Kriterien für den eigeninitiierten Abbruch einer Antidepressionsbehandlung. Auch da muss man einfach stärker darauf schauen, dass wir vielleicht prospektiv, also zu Beginn der Behandlung, schon sagen können, wer wird eher gewisse Nebenwirkungen erleiden und wer wird eher von welchem Medikament profitieren, weil dann kann man mehr aus diesen insgesamt über die gesamte Gruppe an Patienten vorhandenen Effekten ziehen und vielleicht auch ein besseres Nebenwirkungsprofil erzeugen. Leider ist es so ein bisschen eine Konsequenz, glaube ich, aus dieser zufälligen Entwicklung der Substanzen, dass wir noch nicht so genau wissen, wie müssen wir das auf die einzelnen Patienten und Symptome abstimmen, weil sie halt nicht als symptomorientierte Behandlung auch entwickelt wurden.
Ich habe mich gerade noch gefragt, wieso setzen Antidepressiva eigentlich bei Neurotransmittern an und zum Beispiel nicht bei Hormonen? Hormone regulieren ja auch wahnsinnig viel, was so Stimmung und Verhalten angeht. Und wie stehen die in der Beziehung zueinander?
Also es gibt natürlich auch Ansätze, dass man über Hormontherapie depressive Symptome behandeln kann, ja. Das klassische Beispiel ist eigentlich mitunter auch Veränderungen bei den Schilddrüsenhormonen Symptome auslösen können, die vielleicht als eine Depression fehlinterpretiert werden können, ja. Und der Ansatz in der Versorgung ist eigentlich, dass man versucht, diese hormonellen Ursachen erst einmal auszuschließen, ja, und zum Beispiel die Hormonwerte bestimmt. Weiteres durchaus kontroverses Thema ist im Zusammenhang mit oralen Verhütungsmitteln, ja, also der Pille, wo es auch Hinweise darauf gibt, dass es bei einem Teil der Anwenderinnen vielleicht auch Depressionen begünstigen kann, mitunter auch das Absetzen akut erstmal stimmungsaufhellend sein kann. Das deutet schon darauf hin, dass man die Hormone auch mit berücksichtigen, mitdenken sollte. Wir wissen auch, dass Veränderungen in der Insulinsensitivität zum Beispiel das Risiko für Depressionserkrankungen längsschnittlich erhöhen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sehen, dass Jugendliche gerade zu Beginn der Pubertät dann auch sehr stark zunehmen, dann kann man da auch schon ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Depression Beginn des Erwachsenenalters vorhersagen. Und das hängt nach allem, was wir jetzt auch wissen, daran, dass einfach über die Veränderung des Stoffwechsels auch es zu Veränderungen kommt, die das Auftreten einer Depression wahrscheinlicher machen. Wir arbeiten zum Beispiel auch daran, das Potenzial von gewissen Hormonanwendungen zu untersuchen. Das bezieht sich zum Beispiel dann auch auf Stoffwechselhormone. Das ist mitunter schon so, dass das vielversprechend erscheint als Ergänzung der Depressionsbehandlung, allerdings natürlich auch nicht so einfach von der Umsetzung. Wir wissen aus der Stoffwechselforschung, dass wenn man da mit Hormonbehandlungen auch agiert, dass man mitunter das Problem hat, dass auch der Körper sich dann auf die Veränderungen in den Hormonspiegeln relativ schnell anpasst. Man hat das zum Beispiel damals versucht, bei der Behandlung von Adipositas auch mit Leptin zu arbeiten, was ein Hormon ist, was aus den, was durch die Fettzellen dann praktisch auch mitgebildet wird und die Verfügbarkeit von Energiespeichern auch signalisiert. Da hat man gedacht, okay, wenn man jetzt Leptin gibt, dann verschwindet der Hunger und die Betroffenen können ihr Gewicht verlieren. Leider ist es halt so, dass bei den meisten Patienten sich relativ schnell ein Verlust der Sensitivität gegenüber diesen Hormonen auch einstellt. Deswegen muss man immer schauen, wie man die therapeutisch am besten darreichen kann. Ein positives Gegenbeispiel sind jetzt die GLP-1-Rezeptor-Agonisten, die sehr gute Erfolge bei der Behandlungen von Adipositas auch erzeugen und zu einem starken Gewichtsverlust führen können. Das zeigt, dass es mitunter auch einfach darauf ankommt, dass wir Methoden entwickeln, wie wir diese Hormone am besten so beeinflussen können, dass wir eine Wirksamkeit über einen längeren Zeitraum auch gewährleisten können. Das ist mitunter bei Hormonen noch etwas schwieriger als jetzt beim Ansatz auf die Neurotransmitter.
Ihr Forschungsschwerpunkt ist ja Motivation und Verlangen. Und wie hängt das mit Depression zusammen? Und woran forschen Sie in der Beziehung zwischen Motivation und Depression?
Also Motivation ist ein großes Thema im Zusammenhang mit der Depressionserkrankung, weil viele Patienten es als belastend empfinden, dass sie diese Antriebslosigkeit haben. Lange Zeit hat man gedacht, dass Anhedonie bei der Depression eigentlich sich primär darauf auswirkt, wie man eine Belohnung, die man bekommt, verarbeitet. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo man jetzt zum Beispiel was isst, wie groß ist der belohnende Wert von dem, was man dann essen kann? Wir wissen jetzt eigentlich, dass das wahrscheinlich nicht zutreffend ist, dass es sich auf diesen Teil der Belohnungsempfindung auch beschränkt. Gerade klinisch wurde das eigentlich auch nie so klar abgegrenzt. Das ist dieser Begriff Anhedonie, der sich auf den hedonischen Aspekt bezeichnet, der ist in gewisser Weise auch irreführender, weil auch die fehlende Motivation schon immer damit eingeflossen ist. Also zum Beispiel, dass ich gar nicht weiß, was ich mir jetzt Gutes tun kann. Dass ich nicht den Eindruck habe, dass es den Aufwand wert wäre, irgendwo hinzufahren, um dann etwas Belohnendes zu erleben. Wir versuchen besser zu verstehen, welcher Teil dieses Prozesses gestört ist. Wir unterscheiden da verschiedene Phasen der Belohnung. Also auf der einen Seite haben wir Antizipation von Belohnung. Ich kann mir zum Beispiel jetzt vorstellen, was ich zum Mittag essen werde. Allein diese Vorstellung davon, die treibt mich dann vielleicht dazu an, dass ich schneller zur Mensa laufe, um mir da was Gutes zu essen zu holen. Wenn ich jetzt diese Antizipation nicht habe, dass das was ist, was mir sehr gut schmecken wird, dann habe ich auch vielleicht gar nicht diesen Antrieb, loszulaufen oder schneller zu laufen, um das einzusammeln. Das ist dann auch diese zweite Phase, die wir unterscheiden. Das ist die motivationale Phase. Da geht es dann darum, das wirklich umzusetzen. Wir haben in einigen unserer Studien durchaus vielleicht auch überraschend gesehen, dass bei Patienten mit Depressionen diese Motivation an sich gar nicht so sehr verändert ist. Das heißt, wenn wir Personen bitten, für Belohnung zu arbeiten, Aufwand zu investieren, um diese zu bekommen, und sie jetzt erstmal nicht die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, ob sie mehr oder weniger dafür arbeiten wollen, sondern sie werden halt einfach gebeten, so viel dafür zu machen, wie sie bereit sind, dafür auch an Aufwand aufzuwenden. Und dann sehen wir allgemein in dem, wie viel Aufwand sie investieren, unterscheiden sie sich gar nicht so stark von den gesunden Teilnehmern. Das Interessante ist eigentlich, dass gerade diese Verhaltensanpassung, wie viel Aufwand bin ich bereit für eine höhere Belohnung oder für eine niedrige Belohnung zu investieren, dass das bei den Patienten eher gestört ist. Das heißt, da wird relativ unabhängig davon, ob es sich lohnt oder nicht lohnt, dann auch Aufwand investiert und nicht mehr so strategisch optimiert wie das, was wir bei den Gesunden sehen. Und das kann manchmal dazu führen, dass die Patienten dann vielleicht auch den Eindruck haben, sie strengen sich ja an, ja. Und es bringt gar nichts. Ihnen fehlt praktisch die positive Rückmeldung. Und das ist was, was häufig in diesen Sprechen auch geäußert wird. Wir sehen es in gewisser Weise auch mit den Aufgaben, wie wir das nachstellen dann, diese Situation, dass wir da auch erkennen, dass es weniger der Aufwand an sich ist, sondern wo dieser Aufwand jetzt investiert wird, dass das gar nicht so optimal ist und dass wir auch Veränderungen, über die Zeit sehen bei Patienten, wie Aufwand investiert wird. Was vielleicht darauf hindeutet, dass es genau diese Dynamik auch ist, das Abwägen zwischen, ist es jetzt wert, sich dafür anzustrengen, ist es nicht wert, sollte ich mich jetzt vielleicht auch eher ausruhen, weil es sich nicht lohnt, sich anzustrengen, dass das etwas ist, was zu diesen motivationalen Symptomen beiträgt. Etwas, was jetzt unser Schwerpunkt auch in der Behandlung ist, ist eigentlich die Idee, dass wir ergänzend motivationale Symptome bei Depressionen vielleicht dadurch behandeln könnten, dass wir körpereigene Mechanismen in Gang bekommen. Und das kann man sich so vorstellen, dass wir wissen, dass Hunger zum Beispiel ein sehr motivierendes Signal ist. Und wenn wir jetzt einen Weg hätten, so ein Hungergefühl herzustellen, dann können wir damit vielleicht auch antidepressive Effekte erzeugen und die Motivation wieder in Gang setzen, praktisch so motiviert zu sein, wie wenn man jetzt hungrig wäre und sich was zu essen suchen will. Das ist so unsere idealtypische Vorstellung. Der Vorteil von diesem Ansatz ist aus meiner Sicht auch, dass wir damit einen körpereigenen Prozess nutzen, der da ist und der an sich jetzt vielleicht auch in manchen Situationen ein bisschen unangenehm sein kann. Aber dieser unangenehme Teil des Hungers führt auch dazu, dass wir den beheben wollen. Und das ist eigentlich ein sehr effektiver Ansatzpunkt auch, um die Motivation zu steigern, gerade weil viele Patienten mit einer sogenannten melancholischen Depression auch unter Appetitverlust leiden, sodass die Wiederherstellung eines Hungergefühls, auch so die Anpassung auf körpereigene Signale vielleicht auch was ist, was ursächlich zu der Behandlung dieser Symptome beitragen könnte.
Und wie würde man das machen?
Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ich hatte schon über die Hormone gesprochen. Wir untersuchen zum Beispiel auch, ob die Gabe von Ghrelin die Motivation steigern kann oder auch die Stimmung verbessert. Ghrelin ist ein Hormon, was hauptsächlich im Magen gebildet wird. Und man kann sich das so vorstellen, dass es, ne, wie Leptin, was ich angesprochen habe, was von Fettzellen gebildet wird, was angibt, dass viel Energiespeicher vorhanden sind, ist es bei Ghrelin so, dass Ghrelin anzeigt, dass der Magen leer ist. Also wenn wir lange nichts gegessen haben, dann wird mehr Ghrelin ausgeschüttet. Und das kann über die Blutzirkulation dann im Gehirn wirksam werden. Es gibt da eine Region, wo die Blut-Hirn-Schranke nicht vollständig geschlossen ist. Das ist der Hypothalamus. Da kann Ghrelin, was im Magen gebildet wird, direkt wirken und so ein Hungergefühl erzeugen. Und wir wissen auch aus unseren Studien, aus anderen Studien, dass wenn Ghrelin da im Hypothalamus bindet, dann führt es dazu, dass das Belohnungssystem praktisch auch stärker auf Belohnungen dann reagiert und auch eher wir dazu bereit sind, uns jetzt für Belohnungen anzustrengen. Das ist eine Möglichkeit. Und eine weitere Möglichkeit, die wir untersuchen, ist, dass wir den Vagusnerv auch stimulieren, nicht invasiv. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Ghrelin vielleicht einen Teil der Wirkung entfaltet, weil es auch an den Vagusnerv binden kann. Ja, das ist auch unsere Verbindung zwischen den Organen und dem Gehirn. Es gibt zum Beispiel direkte Verbindungen auch von dem Magen-Darm-Trakt mit dem Hirnstamm. Darüber lernen wir auch, ob wir besonders kalorienreiche, energiereiche Lebensmittel in Zukunft wieder bevorzugen sollten. Also auch unsere Präferenz für sehr energiereiche Lebensmittel, gerade dann, wenn es uns schlecht geht, ist über so einen körpereigenen Mechanismus mit umgesetzt. Das heißt, das ist eigentlich was, was relativ stark mit der Funktion unseres Gehirns auch verknüpft ist, diese Präferenz für energiereiche Lebensmittel, weil es unser Überleben sichert. Daraus ergibt sich dann auch die Möglichkeit vielleicht, dass wenn wir jetzt diesen Vagusnerv stimulieren könnten, der an diesen basalen Lernprozessen und Motivationsprozessen mit beteiligt ist, dass wir dann motivationale Symptome der Depression besser behandeln könnten. Und diese Idee, das ist jetzt nicht nur unsere Idee, sondern man hat eigentlich genauso zufällig wie mit der Entwicklung von Antidepressiva beobachtet, dass die invasive Vagusnervstimulation bei Patienten mit einer Epilepsie antidepressiv wirken kann. Und seitdem fragt man sich eigentlich, warum wirkt die Vagusnervstimulation auch antidepressiv? Und ähnlich wie mit der Pharmakotherapie versuchen wir auch zu untersuchen, wie man sie einerseits verstehen kann, die Wirkung, und wie man sie dann auch optimieren kann, um mehr Patienten damit eine erfolgreiche Behandlung zu ermöglichen.
Was bedeutet invasive Stimulation dann genau?
Eine invasive Vagusnervstimulation bedeutet, dass man eine Operation hat und dann wird ein Stimulationsgerät im Oberkörper implantiert. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie ein Herzschrittmacher. Ja, das sind dann auch elektrische Impulse, die durch den Schrittmacher gegeben werden über ein Kabel, was eine sogenannte Kapp-Elektrode mit Fasern des Vagusnervs verbindet. Das ist dann hier am linken Hals. Da versucht man praktisch Fasern, die jetzt von den Organen Richtung Gehirn laufen, auch elektrisch zu stimulieren. Was nicht ganz so einfach ist, wenn man das im Hals macht, weil da gibt es auch Fasern, die laufen vom Gehirn zum Herzen zum Beispiel. Der Gutteil der Informationen wird allerdings schon vom Körper an das Gehirn weitergeleitet. Ungefähr 80% über den Vagusnerv geht vom Körper an das Gehirn und nur 20% zurück. Bei der nicht-invasiven Stimulation am Ohr haben wir zum Beispiel den Vorteil, dass das nur Fasern sind, die zum Gehirn führen. Wir wissen allerdings nicht, das ist auch noch eine Forschungsfrage, inwiefern das ähnlich gut wirksam ist wie die invasive Stimulation über die sogenannten zervikalen Fasern des Vagusnervs.
Und vielleicht jetzt noch eine provokante Frage zum Schluss. Was ist denn mit der Selbstwirksamkeit der Patienten? So ein bisschen so klingt es, als könnte man in Zukunft bestimmte Medikationen, bestimmte Verfahren nutzen, um sich dann biologisch quasi wieder herzurichten. Was spielt die Selbstwirksamkeit eines Patienten für eine Rolle?
Ich denke, wir wären heute gern in der Situation, dass es realistisch erscheint, dass wir für jede Person die passende Behandlung hätten. Nicht, dass das erstrebenswert ist, dass wir damit Selbstoptimierung im engeren Sinne ermöglichen, sondern wenn wir an die vielen Patienten denken, die über mehrere Jahre eigentlich versuchen, eine wirksame Behandlung zu bekommen, die leider nicht zu den Personen gehören, die jetzt besonders stark auf die gängigen Antidepressiva direkt ansprechen. Ich kann auf der einen Seite verstehen, dass man da Sorgen hat, dass vielleicht, wenn es jetzt möglich ist, die Stimmung und die Motivation und den Antrieb zu steigern, dass das Ganze auch vielleicht für Zwecke eingesetzt wird, die nicht im engeren Sinne, zur Behandlung von Erkrankungen auch genutzt werden. Aber ich denke, gleichzeitig sind wir auch, als Gesellschaft in gewisser Weise dazu verpflichtet, dass wir den Betroffenen helfen können, diesen Situationen, und dass wir ihnen möglichst schnell wirksam helfen können, dass es diese Möglichkeiten gibt. Leider ergibt sich dann häufig daraus, dass wir wirksame Behandlungen für bestimmte Störungen haben, auch in gewisser Weise ein ethisches Dilemma, dass wenn es Mittel gibt, die zur Steigerung der Motivation eingesetzt werden können, diese vielleicht auch bei anderen Konstellation bei anderen Integrationen dann eingesetzt werden könnten, wo sie dann auch schädlich sein könnten. Ähnlich wie andere Medikamente zum Gewichtsverlust zum Beispiel dann auch eingesetzt werden, wenn man eigentlich gar kein Übergewicht oder Adipositas hat und dann aber vielleicht noch schlanker werden will. Ja? Und da ist natürlich schon die Notwendigkeit auch da, dass man über Regulation von gewissen Verfahren dann eine Grenze zieht, welcher Einsatz ist sinnvoll, gesellschaftlich wichtig und welcher Einsatz ist vielleicht dann auch jenseits dieser sinnvollen Anwendung. Gleichzeitig fehlt uns halt an vielen Stellen noch genau diese wirksame, zielgenaue Behandlung, die man sich jetzt auch für eine Art der Selbstoptimierung wünschen würde. Ich denke, die Tendenz sollte nicht sein, zu sagen, wenn wir jetzt alles biologisch optimieren können, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr über die gesellschaftlichen Dimensionen, von psychischen Erkrankungen machen. Wir wissen, dass sich die Auftretenswahrscheinlichkeit von verschiedenen psychischen Störungen über die letzten 10, 20 Jahre auch nochmal deutlich verändert hat. Wir können nicht eindeutig sagen, wie viel davon jetzt einfach nur auf eine höhere Aufmerksamkeit für diese Erkrankungen zurückzuführen ist, wie viel vielleicht auch gesellschaftliche Veränderungen dazu beigetragen haben. Man kann das für manche Indikationen besser sagen. Zum Beispiel Burnout ist was, was sich jetzt vielleicht in der Auftretenswahrscheinlichkeit in den letzten 10, 15 Jahren gar nicht mehr so stark dann verändert hat, aber was heute auch zu wesentlich längeren Krankheitsdauern führt und eigentlich heute schon in der Allgemeinarztpraxis eine der häufigsten Indikationen für eine längere Krankschreibung dann ist. Da muss man sich schon fragen, ob wir nicht auch die Optimierung der Gesellschaft an einigen Punkten noch stärker in den Fokus nehmen sollten als die Optimierung der individuellen Biologie. Ich glaube, das ist nämlich nicht in jedem Fall unbedingt einfacher, als auch dafür zu sorgen, dass gewisse Faktoren im sozialen Miteinander, in der gesellschaftlichen Organisation, in der Verfügbarkeit auch von wirksamen Behandlungsmethoden gemacht werden können. Wenn ich da an den Kinder- und Jugendbereich denke, wo die Versorgung von psychischen Erkrankungen wirklich ungenügend ist, wo lange auf Behandlungsangebote gewartet werden muss, dann denke ich mir, dass wir auch da einen Auftrag haben, zu einer besseren Gesundheit beitragen zu können. Und vielleicht auch über Programme, über Möglichkeiten in der Schule und im Arbeitsleben dann positiv auf die Gesunderhaltung hinzuwirken.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für den Input und verabschiede mich an dieser Stelle von den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Vielen Dank.